Die Mysteriumsabteilung. Harry schlang die Hand fest in die Mähne des nächsten Testrals, setzte einen Fuß auf einen Baumstumpf neben ihm und kletterte unbeholfen auf den seidenen Rücken des Pferdes. Es wehrte sich nicht, sondern wandte mit gebleckten Fangzähnen den Kopf und versuchte weiter gierig an seinem Umhang zu lecken. Er stellte fest, dass er seine Knie irgendwie hinter die Flügelansätze klemmen konnte, so dass er sichere saß. Dann blickte er sich zu den anderen um. Neville hatte sich am Rücken des nächsten Testrals hochgezogen und versuchte nun, eines seiner kurzen Beine über das Tier zu schwingen. Luna thronte schon oben auf dem Pferd. Sie saß im Damensitz und zog ihren Umhang zurecht, als würde sie dies jeden Tag tun. Ron, Hermine und Ginny jedoch standen immer noch reglos da mit offenem Mund und großen Augen. »Was ist los?« fragte Harry. »Wie sollen wir denn aufsitzen?« sagte Ron mit schwacher Stimme. »Wo wir diese Dinger doch gar nicht sehen können.« »Oh, das ist einfach«, sagte Luna, glitt hilfsbereit von ihrem Testral und trat zu ihm, Hermine und Ginny. »Kommt mit.« Sie zog sie zu den anderen herumstehenden Testralen und schaffte es ihnen, nacheinander auf den Rücken ihres Reittiers zu helfen. Alle drei blickten äußerst nervös, während Luna ihnen die Hände in die Mähne ihrer Pferde schlang und ihnen einschärfte, sich festzuklammern, ehe sie wieder auf den Rücken ihres eigenen Rosses stieg. »Das ist verrückt«, murmelte Ron und strich mit der freien Hand behutsam über den Hals seines Pferdes. »Verrückt, wenn ich es nur sehen könnte. Hoff lieber, dass es unsichtbar bleibt«, sagte Harry düster. »Sind alle bereit?« Sie nickten, und er sah, wie sich 5 Paar Knie unter den Umhängen strafften. »Okay!« Er schaute auf den glänzenden schwarzen Hals seines Testrals hinab und schluckte. »Also, Zaubereiministerium, Besuchereingang, London«, sagte er unsicher, »wenn du weißt, wo es lang geht.« Einen Moment lang tat Harrys Testral überhaupt nichts. Dann mit einer weiten Bewegung, die ihn fast herunterriss, breiteten sich die Flügel auf beiden Seiten aus. Das Pferd kauerte sich langsam nieder und schoss so schnell und so steil in die Höhe, dass Harry Arme und Beine fest um das Tier schlingen musste, damit er nicht über die knochige Kruppe hinabrutschte. Er schloss die Augen und presste das Gesicht in die seidene Mähne des Pferdes, während sie durch die obersten Äste der Bäume brachen und in einen blutroten Sonnenuntergang emporstiegen. Harry glaubte nicht, dass er je so schnell vom Fleck gekommen war. Der Testral schoss über das Schloss hinweg und schlug dabei kaum mit den weiten Flügeln. Die abkühlende Luft wehte Harry ins Gesicht. Die Augen leicht zusammengekniffen wegen des brausenden Windes, wandte er sich um und sah seine 5 Gefährten hinter ihm herfliegen, jeder von ihnen so dicht wie möglich an den Hals seines Testrals gebeugt, um sich vor dem Fahrtwind zu schützen. Sie flogen über das Gelände von Hogwarts. Sie hatten Hogsmeade hinter sich gelassen. In der Tiefe konnte Harry Berge und Wasserläufe erkennen. Als das Tageslicht zu schwinden begann, sah Harry kleine Ansammlungen von Lichtern, während sie über weitere Dörfer flogen, dann eine gewundene Straße, auf der ein einzelnes Auto auf der Heimfahrt wie ein Käfer durch die Hügel kroch. »Wahnsinn!« hörte Harry Ron irgendwo hinter sich ganz schwach rufen. Und er stellte sich vor, wie es sich anfühlen musste, auf dieser Höhe dahin zu rasen, ohne zu sehen, was einen trug. Die Dämmerung brach an. Der Himmel nahm ein helles, abendliches Violett an, das mit winzigen silbernen Sternen gesprenkelt war, und bald gaben ihnen nur noch die Lichter von Muggelstädten eine Ahnung davon, wie weit entfernt vom Boden sie waren und wie schnell sie reisten. Harrys Arme waren fest um den Hals seines Pferdes geschlungen, während er es in Gedanken anfeuerte, noch schneller zu fliegen. Wie viel Zeit war vergangen, seit er Sirius in der Mysteriumsabteilung hatte am Boden liegen sehen? Wie lange noch hatte Sirius die Kraft, Voldemort Widerstand zu leisten? Das Einzige, dessen sich Harry sicher fühlte, war, dass sein Pate weder getan hatte, was Voldemort wollte, noch gestorben war. Er war fest davon überzeugt, dass sonst, egal wie es ausgegangen war, Voldemorts Jubel oder Zorn durch seinen eigenen Körper geströmt wäre und seine Narbe so heftig hätte schmerzen lassen wie in der Nacht, als Mr. Weasley angegriffen worden war. Sie flogen weiter durch die aufkommende Dunkelheit. Harrys Gesicht fühlte sich starr und kalt an. Seine Beine fest an die Seiten des Testrals gepresst waren taub, doch er wagte es nicht, seine Sitzposition zu ändern, aus Furcht abzurutschen. Das donnernde Brausen der Luft in seinen Ohren machte ihn taub, und sein Mund war trocken und eisig vom kalten Nachtwind. Er hatte jedes Gefühl dafür verloren, wie weit sie schon gekommen waren. All sein Vertrauen galt dem Tierwesen unter ihm, das immer noch zielstrebig durch die Nacht jagte und kaum einmal mit den Flügeln schlug, während es unermüdlich dahin eilte. Wenn sie zu spät kamen. Er ist noch am Leben. Er kämpft immer noch. Ich kann es fühlen. Wenn Voldemort zu dem Schluss kam, dass er Sirius nicht brechen konnte. Ich wüsste es. Harrys Magen zuckte. Der Kopf des Testrals war plötzlich zur Erde gerichtet und er rutschte ein paar Zentimeter nach vorne über seinen Hals. Endlich flogen sie Richtung Boden. Er meinte, einen schrillen Schrei hinter sich zu hören und wandte wagemutig den Kopf, doch er konnte keine Spur eines fallenden Körpers erkennen. Wahrscheinlich hatte die Richtungsänderung den anderen einen Schreck eingejagt, genau wie ihm. Und nun wurden rings um sie her hellorange Lichter größer und runder. Sie konnten die Dächer von Gebäuden sehen, Streifen von Scheinwerfern wie leuchtende Insektenaugen, die blassgelben Rechtecke von Fenstern. Ganz plötzlich schienen sie auf das Pflaster zuzurasen. Harry klammerte sich mit letzter Kraft an den Testral, gefasst auf einen jähen Aufprall. Doch das Pferd kam sanft wie ein Schatten auf dem dunklen Boden auf. Harry glitt vom Rücken seines Tieres und blickte sich in der Straße um. Der überquellende Müllcontainer stand immer noch unweit der zertrümmerten Telefonzelle. Beide farblos im matten Orangelicht der Straßenlaternen. Ron landete ein kurzes Stück entfernt und purzelte prompt von seinem Testral auf den Gehweg. »Nie wieder«, sagte er und rappelte sich hoch. Er machte Anstalten, sich von seinem Testral zu entfernen, doch da er ihn nicht sehen konnte, prallte er gegen dessen Hinterhand und stürzte fast noch einmal. »Nie, nie wieder, das war das Schlimmste.« Hermine und Ginny landeten rechts und links von ihm. Beide glitten ein wenig eleganter von ihren Reittieren als Ron, wirkten aber ähnlich erleichtert, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Neville sprang zitternd herunter, während Luna geschickt abstieg. »Und wo gehen wir jetzt hin?« fragte sie Harry mit höflich interessierter Stimme, als sei dies alles ein ziemlich spannender Ausflug. »Dort rüber«, sagte er. Er gab seinem Testral einen raschen, dankbaren Klaps. Dann führte er die anderen zügig zu der demolierten Telefonzelle und öffnete die Tür. »Nun macht schon«, drängte er, als sie zögerten. Ron und Ginny marschierten folgsam hinein. Hermine, Neville und Luna quetschten sich hinterher. Harry warf einen Blick zurück auf die Testrale, die jetzt im Müllcontainer nach verfaulten Essensresten stöberten. Dann zwängte er sich hinter Luna in die Zelle. »Wer dem Hörer am nächsten ist, wählt 6, 2, 4, 4, 3, sagte er. Ron wählte, den Arm völlig verrenkt, um an die Nummernscheibe zu kommen. Sie surrte zurück und in der Zelle ertönte die kühle Frauenstimme. »Willkommen im Zaubereiministerium. Bitte nennen Sie Ihren Namen und Ihr Anliegen.« »Harry Potter, Ron Weasley, Hermine Granger«, sagte Harry sehr schnell, »Ginny Weasley, Neville Longbottom, Luna Lovegood. Wir sind hier, um jemanden zu retten, es sei denn, Ihrem Ministerium gelingt das noch vor uns.« »Vielen Dank«, sagte die kühle Frauenstimme. »Besucher, bitte nehmen Sie die Plaketten und befestigen Sie sie vorne an Ihren Umhängen.« Ein halbes Dutzend Plaketten glitt aus dem Metallschacht, aus dem normalerweise die restlichen Münzen fielen. Hermine sammelte sie auf und reichte sie über Ginnys Kopf stumm an Harry weiter. Er blickte auf die oberste. »Harry Potter. Rettungsmission. Besucher des Ministeriums, Sie werden aufgefordert, sich einer Durchsuchung zu unterziehen und Ihren Zauberstab zur Registrierung am Sicherheitsschalter vorzulegen, der sich am Ende des Atriums befindet.« »Schön«, sagte Harry laut, während seine Narbe erneut pochte. »Können wir jetzt bitte reinkommen?« Der Boden der Telefonzelle bebte, und der Gehweg stieg an den Glasscheiben vorbei nach oben. Die futtersuchenden Testrale verschwanden. Dunkelheit brach über ihren Köpfen herein, und mit einem dumpfen Knirschen sanken sie in die Tiefen des Zaubereiministeriums. Ein Spalt weichen goldenen Lichts fiel auf ihre Füße, wurde breiter und stieg an ihren Körpern hoch. Harry ging in die Knie und hielt seinen Zauberstab so bereit wie unter diesen beengten Verhältnissen möglich, während er durch die Scheibe spähte, um zu sehen, ob im Atrium jemand auf sie wartete. Doch es schien vollkommen leer zu sein. Das Licht war gedämpfter, als es bei Tag gewesen war. In den Kaminen, in den Wänden brannten keine Feuer, doch als der Lift sanft zum Stehen kam, sah er, dass goldene Symbole sich auch weiterhin schlangenartig an der dunklen blauen Decke wandten. »Das Zaubereiministerium wünscht Ihnen einen angenehmen Abend«, verkündete die Frauenstimme. Die Tür der Telefonzelle schlug auf. Harry purzelte heraus, gefolgt von Neville und Luna. Das einzige Geräusch im Atrium war das stetige Plätschern des Wassers vom goldenen Brunnen her, wo die Strahlen aus den Zauberstäben der Hexe und des Zauberers, der Pfeilspitze des Zentauren, der Spitze des Koboldhutes und aus den Ohren des Hauselfen sich ununterbrochen in das Wasserbecken ergossen. »Kommt mit«, sagte Harry leise. Und die sechs Harry voran spurteten durch die Halle, an dem Brunnen vorbei und auf das Pult zu, wo der Wachtzauberer gesessen hatte, der Harrys Zauberstab begutachtet hatte und das jetzt verlassen war. Harry war überzeugt, dass jemand vom Sicherheitspersonal hätte hier sein müssen. Gewiss war es ein unheilvolles Zeichen, dass der Platz nicht besetzt war. Und seine dunklen Vorahnungen verstärkten sich, als sie durch die goldenen Portale zu den Aufzügen gingen. Er drückte den nächsten Abwärtsknopf, und fast im selben Moment tauchte klappernd ein Fahrstuhl auf. Seine goldenen Gitter glitten mit einem lauten, widerhallenden Scheppern beiseite, und sie stürmten hinein. Harry drückte auf den Knopf mit der Ziffer 9. Das Gitter schloss sich mit einem Knall und der Fahrstuhl sank rasselnd und klappernd in die Tiefe. Harry war an dem Tag, als er mit Mr. Weasley hergekommen war, gar nicht aufgefallen, wie viel Lärm die Fahrstühle machten. Er war sicher, das Getöse würde sämtliche Sicherheitsbeamten im Gebäude aufschrecken. Aber als der Fahrstuhl stoppte, sagte die kühle Frauenstimme: »Mysteriumsabteilung«, und das Gitter glitt auf. Sie traten hinaus in den Korridor, wo sich nichts bewegte. Nur die nächsten Fackeln loderten im Luftstrom des Fahrstuhls auf. Harry wandte sich der schlichten schwarzen Tür zu. Nachdem er so viele Monate lang davon geträumt hatte, war er nun endlich hier. »Gehen wir«, flüsterte er und führte sie den Korridor entlang. Luna gleich hinter sich, die sich mit leicht geöffnetem Mund umsah. »Okay, hört zu«, sagte Harry und blieb knappe 2 Meter vor der Tür widerstehen. »Vielleicht sollten ein paar von uns hier bleiben als Wachtposten und...« »Und wie sollen wir euch wissen lassen, dass etwas passiert?«, fragte Ginny mit hochgezogenen Augenbrauen. »Ihr könntet ja meilenweit entfernt sein.« »Wir gehen mit dir, Harry«, sagte Neville. »Lasst uns weitergehen«, sagte Ron entschieden. Harry wollte immer noch nicht alle mitnehmen, doch es schien, als hätte er keine Wahl. Er wandte das Gesicht zur Tür und ging weiter. Genau wie in seinem Traum schwang sie auf und er schritt den anderen voran über die Schwelle. Sie standen in einem großen, runden Raum. Alles hier drin war schwarz, auch der Boden und die Decke. Völlig identische, klinkenlose, schwarze Türen ohne Aufschrift waren rundum in die schwarze Mauer eingelassen, dazwischen Leuchter, deren Kerzen blau flammten. Ihr kühles, schimmerndes Licht spiegelte sich in dem glänzenden Marmorboden und erweckte den Eindruck, als wäre dunkles Wasser zu ihren Füßen. »Macht mal jemand die Tür zu«, murmelte Harry. Er bereute diese Anweisung, kaum hatte Neville sie befolgt. Ohne den langen Lichtstreif aus dem fackelbeleuchteten Korridor hinter ihnen wurde es im Raum so dunkel, dass sie einen Moment lang nur die Bündel flackernder blauer Flammen an den Wänden und ihre geisterhaften Spiegelungen auf dem Fußboden sehen konnten. In seinem Traum war Harry immer zielstrebig durch diesen Raum zur Tür genau gegenüber dem Eingang gelaufen und dann weitergegangen. Aber hier gab es etwa ein Dutzend Türen. Gerade als er die Türen ihm gegenüber musterte und zu entscheiden versuchte, welche die richtige war, ertönte ein lautes, polterndes Geräusch und die Flammen begannen sich zur Seite zu bewegen. Die runde Wand rotierte. Hermine packte Harry am Arm, als hätte sie Angst, dass sich auch der Boden bewegen würde, aber das geschah nicht. Während die Wand schnell rotierte, verschwammen die blauen Flammen um sie her für kurze Zeit und erschienen nun wie Neonstreifen. Dann hörte das Poltern so schnell auf, wie es angefangen hatte. Und alles stand wieder still. In Harrys Augen hatten sich blaue Linien eingebrannt. Mehr konnte er nicht sehen. »Was sollte das denn?« flüsterte Ron angstvoll. »Ich glaube, das war, damit wir nicht mehr wissen, durch welche Tür wir reingekommen sind«, erklärte Ginny mit gedämpfter Stimme. Harry wusste sofort, dass sie recht hatte. Die Ausgangstür zu erkennen war genauso schwer, wie eine Ameise auf dem pechschwarzen Boden zu sehen. Und die Tür, durch die sie weiter mussten, konnte irgendeine der Dutzend Türen sein. »Wie kommen wir hier wieder raus?« fragte Neville voller Unbehagen. »Nun, das spielt jetzt keine Rolle«, sagte Harry nachdrücklich. Er blinzelte, um die blauen Linien loszuwerden, und umklammerte seinen Zauberstab noch fester. »Wir müssen hier nicht raus, bevor wir Sirius gefunden haben. Ruf jetzt bloß nicht nach ihm«, sagte Hermine eindringlich. Aber Harry hatte ihren Rat nie weniger gebraucht. Sein Instinkt sagte ihm, dass sie so leise wie möglich sein mussten. »Wo gehen wir jetzt hin, Harry?« fragte Ron. »Keine«, setzte Harry an. Er schluckte. »In den Träumen bin ich durch die Tür am Ende des Korridors, der von den Fahrstühlen wegführt, in einen dunklen Raum gegangen. Das ist dieser hier. Und dann durch eine weitere Tür in einen Raum, der irgendwie glitzert. Wir sollten ein paar Türen ausprobieren«, sagte er hastig. »Ich weiß, wo es lang geht, wenn ich es sehe. Kommt mit!« Er schritt dicht, gefolgt von den anderen, direkt auf die Tür zu, die ihm jetzt gegenüber war, legte die linke Hand auf ihre kühle, schimmernde Oberfläche, hob den Zauberstab, um sofort zuschlagen zu können, wenn die Tür sich öffnete, und drückte gegen sie. Sie schwang mühelos auf. Nach der Dunkelheit des ersten Raums vermittelten die Lampen, die hier an goldenen Ketten tief von der Decke hingen, den Eindruck, dass dieser lange, rechteckige Raum viel heller war. Aber es gab keine glitzernden, schimmernden Lichter, wie sie Harry in seinen Träumen gesehen hatte. Der Raum war leer, mit Ausnahme einiger Schreibtische und eines riesigen Glasbeckens mit sattgrüner Flüssigkeit, das in der Mitte stand, groß genug, dass sie alle darin hätten schwimmen können. Einige perlweiße Gegenstände trieben träge in ihm herum. »Was sind denn das für Dinger?« flüsterte Ron. »Keine Ahnung«, sagte Harry. »Sind das Fische?« hauchte Ginny. »Aquavirius-Maden«, sagte Luna aufgeregt. »Dad meinte, das Ministerium würde sie züchten.« »Nein«, sagte Hermine. Ihre Stimme klang merkwürdig. Sie trat vor, um durch die Seitenwand des Beckens zu sehen. »Das sind Gehirne.« »Gehirne?« »Ja. Ich frag mich, was sie mit denen anstellen.« Harry trat zu ihr an das Becken. Tatsächlich. Jetzt, da er sie aus der Nähe sah, waren sie nicht zu verkennen. Schaurig schimmernd, ein bisschen wie schleimige Blumenkohlköpfe, tauchten sie schwerelos aus den Tiefen der grünen Flüssigkeit auf und verschwanden wieder. »Lasst uns von hier abhauen«, sagte Harry. »Hier sind wir falsch. Wir müssen es mit einer anderen Tür versuchen.« »Hier gibt es auch Türen«, sagte Ron und deutete ringsum zu den Wänden. Harry wurde das Herz schwer. Wie groß war diese Abteilung nur? »In meinem Traum bin ich durch diesen dunklen Raum in den zweiten gegangen. Ich glaube, wir sollten zurück und es von dort aus versuchen.« Also hasteten sie in den dunklen, kreisrunden Raum zurück. Statt der blauen Kerzenflammen schwammen nun die geisterhaften Schemen der Gehirne vor Harrys Augen. »Warte«, sagte Hermine scharf, als Luna gerade die Tür des Gehirnraums hinter ihnen schließen wollte. »Flagrate!« Sie machte mit ihrem Zauberstab ein Zeichen mitten in die Luft, und ein flammendes X erschien auf der Tür. Kaum hatte sie sich hinter ihnen geschlossen, als ein lautes Rumpeln anhob. Und erneut begann sich die Wand sehr schnell zu drehen, aber jetzt war ein großer rotgoldener Streif unter die schwach leuchtenden Blauen gemischt. Und als alles wieder stillstand, brannte das Feuerkreuz immer noch und zeigte ihnen, welche Tür sie schon geöffnet hatten. »Gut mitgedacht«, sagte Harry. »Okay, versuchen wir die hier.« Wiederum schritt er mit erhobenem Zauberstab, dicht gefolgt von den anderen, direkt auf die Tür vor ihm zu und stieß sie auf. Dieser Raum war größer als der letzte, schwach beleuchtet und rechteckig. Zur Mitte hin fiel sein Boden ab und bildete eine große, etwa 6 Meter tiefe, steinerne Senke. Sie standen auf der obersten Reihe von etwas wie Steinbänken, die sich um den ganzen Raum zogen und in hohen Stufen nach unten führten, wie in einem Amphitheater oder in dem Gerichtsraum, in dem der Zauber Gamot die Verhandlung gegen Harry geführt hatte. Statt eines Kettenstuhls erhob sich inmitten der Senke jedoch ein steinernes Podium, über das sich ein Steinbogen spannte, so uralt, rissig und bröcklig, dass Harry sich wunderte, dass er überhaupt noch stand. An keiner Stelle von einer Mauer gestützt war der Bogen mit einem zerschlissenen schwarzen Vorhang oder Schleier behängt, der trotz der völligen Ruhe der kalten Luft ringsum ganz leicht flatterte, als ob er gerade berührt worden wäre. »Wer da?« fragte Harry und sprang auf die nächste Bank hinunter. Niemand antwortete, aber der Schleier flatterte und schwang weiter hin und her.
»Vorsicht!«
flüsterte Hermine. Harry kletterte eine um die andere Bankreihe hinab, bis er den Steinboden der Senke erreicht hatte. Mit laut widerhallenden Schritten ging er langsam auf das Podium zu. Der Spitzbogen wirkte von da, wo er nun stand, viel höher als von oben aus gesehen. Immer noch schwang der Schleier sanft hin und her, als ob gerade jemand hindurchgegangen wäre. »Sirius?« Harry sprach erneut. Aber nun, da er näher herangetreten war, mit leiserer Stimme. Er hatte das ganz seltsame Gefühl, dass direkt hinter dem Schleier auf der anderen Seite des Bogens jemand stand. Den Zauberstab festgepackt, schob er sich vorsichtig um das Podium herum. Doch da war niemand. Einzig und allein die andere Seite des zerschlissenen schwarzen Schleiers war zu sehen. »Lass uns gehen«, rief Hermine von halber Höhe der steinernen Stufe. »Hier sind wir falsch, Harry. Komm, gehen wir!« Sie klang verängstigt. Viel verängstigter als in dem Raum mit den schwimmenden Gehirnen. Doch für Harry hatte der Bogen, so alt er auch war, etwas Schönes an sich. Der sanft wogende Schleier faszinierte ihn. Er spürte den starken Drang, auf das Podium zu steigen und hindurchzuschreiten. »Harry, gehen wir, okay?« sagte Hermine nachdrücklicher. »Okay«, erwiderte er, rührte sich aber nicht. Gerade hatte er etwas gehört. Von der anderen Seite des Schleiers her kam ein schwaches Flüstern und Murmeln. »Was sagt ihr da?« rief er sehr laut, sodass seine Worte rundum zwischen den Steinbänken widerhallten. »Niemand redet hier, Harry«, sagte Hermine und kam nun auf ihn zu. »Dahinter flüstert jemand«, sagte er, zog sich so weit zurück, dass sie ihn nicht erreichen konnte und starrte weiter finster auf den Schleier. »Bist du das, Ron?«
»Ich bin hier, Mann«,
sagte Ron und kam um den Bogen herum. »Kann es sonst keiner hören?« fragte Harry, denn das Flüstern und Murmeln wurde lauter. Er stellte fest, dass sein Fuß auf dem Podium stand, ohne dass er ihn eigentlich dort hatte hinsetzen wollen.
»Ich kann sie auch hören«, hauchte Luna.
Sie kam um den Bogen zu ihnen und starrte auf den sachte flatternden Vorhang.
»Da drin sind Leute.«
»Was meinst du mit da drin?« wollte Hermine wissen, sprang von der untersten Stufe und klang nun viel zorniger, als es die Lage gerechtfertigt hätte. »Es gibt kein da drin, das ist nur ein Bogen, da ist kein Platz für irgendjemanden. Harry, hör jetzt auf, komm weg von hier.« Sie packte seinen Arm und zog, doch er wehrte sich. »Harry, wir sind doch eigentlich wegen Sirius hier«, sagte sie mit hoher, angespannter Stimme.
»Sirius«,
wiederholte Harry und starrte immer noch wie hypnotisiert auf den unablässig wehenden Schleier. »Ja«, endlich glitt in seinem Gehirn etwas wieder an seinen Platz zurück. »Sirius, gefangen, gefesselt und gefoltert. Und er starrte diesen Bogen an. Er trat ein paar Schritte von dem Podium zurück und riss die Augen von dem Schleier los. »Gehen wir«, sagte er. »Das habe ich schon die ganze Zeit. Also komm jetzt endlich«, sagte Hermine, und sie ging vor den anderen um das Podium herum. Auf der hinteren Seite standen Ginny und Neville und starrten ebenfalls wie in Trance auf den Schleier. Ohne ein Wort nahm Hermine Ginnys Arm, Ron packte den von Neville. Dann führten sie die beiden entschlossenen Schrittes zur untersten Steinbank und stiegen mit ihnen nach oben zurück zur Tür. »Was glaubst du, war das für ein Bogen?«, fragte Harry Hermine, als sie wieder in den dunklen, runden Raum kamen. »Ich weiß nicht, aber was es auch war, es war auf jeden Fall gefährlich«, sagte sie entschieden und brannte erneut ein Flammenkreuz auf die Tür. Abermals drehte sich die Wand und kam wieder zur Ruhe. Harry näherte sich aufs Geratewohl einer anderen Tür und drückte gegen sie. Sie rührte sich nicht. »Was ist los?«, sagte Hermine. »Sie ist verschlossen«, erwiderte Harry und warf sich mit seinem ganzen Gewicht gegen die Tür, doch sie gab nicht nach. »Dann ist es bestimmt die richtige«, sagte Ron aufgeregt und half Harry bei dem Versuch, die Tür gewaltsam zu öffnen. »Das muss sie sein!« »Geht aus dem Weg«, sagte Hermine scharf. Sie richtete ihren Zauberstab auf die Stelle, wo bei einer gewöhnlichen Tür das Schloss gewesen wäre, und sagte, »Alohomora!« Nichts passierte. »Sirius Messer«, sagte Harry. Er zog es aus seinem Umhang und steckte es in den Schlitz zwischen Tür und Wand. Die anderen sahen allesamt gespannt zu, wie er es von oben nach unten führte, es herauszog und sich dann erneut mit der Schulter gegen die Tür warf. Sie blieb so fest verschlossen wie zuvor. Mehr noch, als Harry sein Messer ansah, merkte er, dass die Klinge geschmolzen war. »Gut, den Raum lassen wir aus«, sagte Hermine entschieden. »Aber was, wenn er es ist?«, sagte Ron und starrte halb besorgt, halb verlangend auf die Tür. »Das kann nicht sein. Harry konnte in seinem Traum durch alle Türen gehen«, sagte Hermine und markierte die Tür mit einem weiteren Flammenkreuz, während Harry den jetzt nutzlosen Griff von Sirius Messer wieder in seine Tasche steckte. »Wisst ihr, was da drin sein könnte?«, sagte Luna eifrig, als die Wand sich von Neuem zu drehen begann. »Bestimmt was Schlippriges«, sagte Hermine halblaut, und Neville lachte kurz und nervös auf. Die Wand kam wieder zum Stehen, und mit wachsender Verzweiflung stieß Harry die nächste Tür auf. »Das ist es!« Er erkannte es sofort an dem schönen, tanzenden, diamantfunkelnden Licht. Als Harrys Augen sich an das helle Leuchten gewöhnt hatten, sah er überall im Raum Uhren schimmern, große und kleine, Standuhren und Reisewecker, die in den Lücken zwischen den Bücherschränken hingen oder auf Schreibtischen standen, die sich durch den ganzen Raum zogen, so dass ein geschäftiges, unablässiges Ticken ihn erfüllte wie tausende winzige Marschtritte. Die Quelle des tanzenden, diamanthellen Lichts war eine riesige Kristallglasglocke, die am anderen Ende des Raumes stand. »Hier lang!« Harrys Herz schlug hektisch, jetzt, da er wusste, dass sie auf der richtigen Spur waren. Er führte sie durch den engen Gang zwischen den Schreibtischreihen und ging, wie er es in seinem Traum getan hatte, auf die Lichtquelle zu, die Kristallglasglocke, die genauso groß war wie er und auf einem Schreibtisch stand und in der offenbar ein wirbelnder, glitzernder Wind wogte. »Ah, seht mal«, sagte Ginny, als sie näher kamen, und deutete genau in die Mitte des Kristallgefäßes. In der funkelnden Strömung im Innern trieb ein kleines, juwelenhelles Ei. Es stieg in dem Gefäß empor, zerbrach, und ein Kolibri kam hervor, der bis zur Spitze der Glocke gehoben wurde, doch als er in den Luftzug geriet, wurden seine Federn zerzaust und feucht, und ehe er wieder zum Boden der Glasglocke getragen worden war, war er erneut von seinem Ei umschlossen. »Weitergehen«, sagte Harry scharf, weil Ginny allem Anschein nach stehen bleiben und zusehen wollte, wie das Ei sich erneut in einen Vogel verwandelte. »Du hast bei diesem alten Bogen lang genug getrödelt«, sagte sie mürrisch, folgte ihm aber an der Glasglocke vorbei zu der einzigen Tür dahinter. »Das ist es«, sagte Harry erneut. Und sein Herz schlug nun so heftig und schnell, dass er meinte, es müsste ihn am Reden hindern. »Dahinter ist es.« Er warf einen Blick zurück und sah sie alle an. Sie hatten ihre Zauberstäbe gezückt und wirkten plötzlich ernst und angespannt. Er schaute wieder zu der Tür und drückte dagegen. Sie schwang auf. Sie waren angekommen. Sie hatten den Raum gefunden. Hoch wie eine Kirche und lediglich mit emporragenden Regalen gefüllt, die voller kleiner, staubiger Glaskugeln waren. Sie schimmerten dumpf im Licht der Kerzen, die in ihren Haltern an den Regalen befestigt waren. Wie in dem runden Raum hinter ihnen brannten ihre Flammen blau. In dem Raum war es sehr kalt. Harry ging vorsichtig weiter und spähte in einen der schattigen Gänge zwischen zwei Regalreihen. Er konnte weder etwas hören noch das kleinste Zeichen einer Bewegung ausmachen.
»Du hast gesagt, es war Reihe 97«, flüsterte Hermine.
»Ja«, sagte Harry atemlos und blickte die nächste Regalreihe hinab. Unter den blau glühenden Kerzen auf dem Halter, der aus dem Regal ragte, schimmerte die silberne Ziffer 53.
»Wir müssen nach rechts weiter, glaube ich«, flüsterte Hermine und schielte zur nächsten Reihe. »Ja, das ist 54.«
»Haltet eure Zauberstäbe bereit«, sagte Harry leise. Sie schlichen weiter und schauten sich immer wieder um, während sie an den langen Regalgassen vorbeigingen, deren andere Enden in fast völliger Dunkelheit lagen. Kleine, vergilbte Schilder waren unter jeder Glaskugel an den Regalborden befestigt. Von manchen der Kugeln ging ein unheimliches, flüssiges Glimmen aus, andere waren innen trüb und dunkel wie durchgebrannte Glühbirnen. Sie kamen an Reihe 84 vorbei. 85? Harry lauschte angestrengt nach dem kleinsten Geräusch einer Bewegung. Aber Sirius war inzwischen womöglich geknebelt oder gar bewusstlos. Oder, sagte eine ungebetene Stimme in seinem Kopf, er könnte schon tot sein. Das hätte ich gespürt, sagte er sich. Und sein Herz hämmerte nun gegen seinen Adamsapfel.
Ich würde es wissen. 97, wisperte Hermine.
Sie standen dicht zusammengedrängt am Ende der Reihe und spähten in den Gang daneben. Niemand war da.
Er ist ganz am Ende, sagte Harry, dessen Mund ein wenig trocken geworden war. Man kann ihn von hier aus nicht richtig sehen.
Und er führte sie zwischen den hochaufragenden Regalreihen mit Glaskugeln hindurch, von denen manche sanft aufglühten, als sie vorbeigingen.
»Er ist hier in der Nähe«,
flüsterte Harry, überzeugt, dass mit jedem Schritt die übel zugerichtete Gestalt Sirius am dunklen Boden vor ihnen auftauchen konnte.
»Irgendwo, hier, ganz nah.« »Harry«,
sagte Hermine behutsam, doch er wollte nicht antworten. Sein Mund war sehr trocken.
»Irgendwo gleich hier«,
sagte er. Sie hatten das Ende der Reihe erreicht und traten wieder in trübes Kerzenlicht. Es war niemand da. Um sie herum war nur hallende, staubige Stille.
»Er könnte«,
flüsterte Harry heiser und spähte in den nächsten Gang.
»Oder vielleicht«,
er lief hastig zum übernächsten Gang und sah hinein.
»Harry«,
sagte Hermine erneut.
»Was?«,
knurrte er.
»Ich glaub nicht, dass Sirius hier ist.«
Niemand sprach. Harry wollte keinen von ihnen ansehen.
Ihm war schlecht. Er begriff nicht, warum Sirius nicht hier war. Er musste hier sein. Dies war der Ort, wo er, Harry, ihn gesehen hatte.
Er rannte den Gang am Kopfende der Reihen entlang und starrte überall hinein. Eine leere Reihe nach der anderen flackerte vorbei. Er rannte zurück in die andere Richtung, vorbei an seinen Gefährten, die ihn anstarrten. Nirgends war ein Zeichen von Sirius zu sehen oder auch nur die kleinste Spur eines Kampfes.
»Harry«,
rief Ron,
»was?«
Er wollte nicht hören, was Ron zu sagen hatte, wollte nicht hören, wie ihm Ron erklärte, dass er dumm gewesen sei oder vorschlug, dass sie nach Hogwarts zurückkehren sollten. Doch die Hitze stieg ihm ins Gesicht und ihm war, als würde er sich liebend gerne eine ganze Weile hier in der Dunkelheit herumdrücken, ehe er sich der Helle des Atriums oben aussetzte und die anklagenden Blicke der anderen ertrug.
»Hast du das gesehen?« fragte Ron.
»Was?« sagte Harry, doch diesmal voller Eifer. Es musste ein Zeichen sein, dass Sirius hier gewesen war, ein Indiz. Er ging mit raschen Schritten dorthin zurück, wo sie alle standen, ein Stück in Reihe 97 hinein. Aber da war nichts, nur Ron, der eine der staubigen Glaskugeln auf dem Regal anstarrte.
»Was?«
wiederholte Harry verdrossen.
»Da, da steht dein Name drauf«, sagte Ron.
Harry trat ein wenig näher. Ron deutete auf eine der kleinen Glaskugeln, in der ein trübes Licht glühte, obwohl sie sehr staubig aussah und offenbar seit Jahren nicht angefasst worden war.
»Mein Name?« sagte Harry verdutzt.
Er trat vor. Da er kleiner war als Ron, musste er den Hals recken, um das vergilbte Schild zu lesen, das am Regalbord direkt unter dem staubigen Glas befestigt war. In spinnenartiger Handschrift war ein rund 16 Jahre zurückliegendes Datum darauf geschrieben und darunter stand S.P.T. an A.P.W.B.D. Dunkler Lord und in Klammer Fragezeichen Harry Potter. Harry starrte darauf.
»Was ist das?« fragte Ron und klang zermürbt. »Was macht denn dein Name hier drauf?«
Er spähte auf die anderen Schilder entlang der Regalflucht.
»Mein Name ist hier nicht«, sagte er perplex. »Keiner von uns anderen ist hier.«
»Harry, ich glaub nicht, dass du das anfassen solltest«, sagte Hermine scharf, als er die Hand ausstreckte.
»Warum nicht?« erwiderte er.
»Das hat was mit mir zu tun, oder?«
»Nicht, Harry«,
sagte Neville plötzlich. Harry sah ihn an. Nevilles rundes Gesicht glänzte leicht vor Schweiß. Er machte den Eindruck, als könnte er nicht viel mehr Spannung ertragen. »Da steht mein Name drauf«, sagte Harry. Und mit einem Anflug von Verwegenheit schloss er die Finger um die staubige Kugel. Er hatte erwartet, dass sie sich kalt anfühlte, doch das tat sie nicht. Im Gegenteil, sie fühlte sich an, als hätte sie stundenlang in der Sonne gelegen, als würde der Lichtschimmer im Innern sie wärmen. In der Erwartung, ja, in der Hoffnung, dass etwas Dramatisches geschehen würde, etwas Aufregendes, das ihre lange und gefährliche Reise am Ende doch noch lohnend machen würde, hob Harry die Glaskugel von ihrem Bord herunter und starrte sie an. Doch nichts passierte. Die anderen traten näher an Harry heran und besahen sich die Kugel, während er den Staub von ihr abrieb. Und dann, direkt hinter ihnen, sprach eine gedehnte Stimme: »Sehr gut, Potter, jetzt dreh dich um, hübsch, langsam, und gib sie mir.«